Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, seit ich über die evangelische Stephanuskirchengemeinde Holsterhausen nachdenke, beschäftigen mich viele Fragen. Aber eine Frage beschäftigt mich mehr und mehr. Hier in Stephanus möchte man für den Glauben und für das Leben in der Gemeinde werben. Es ist ein Anliegen nahezu aller Gemeindemitglieder, dass die Gottesdienste auf hohem Niveau gefeiert werden. Das Gleiche gilt für zahlreiche Andachten im Frühstückstreff, bei Chor und Posaunenchor, bei der Community unserer Jugend und dem Kindergottesdienst. Jeder bereitet sich mit Liebe fürs Detail vor und geht mit Ernst an die Sache ran. Und das ist beeindruckend und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, meiner Familie, meinen Verwandten und meinen Freunden die Gemeinde hier zu zeigen. Ich weiß, dass sich hier viele in der Gemeinde die Frage stellen, was ich denn nun vorhabe und was mein Plan ist. Und wann es denn dann losgeht mit Umbrüchen und Neuem. Und viele hier überlegen selber, was man tun könnte, wo man strategisch ansetzen müsste und sollte. Und wenn ich das mal in meinen Worten zusammenfassen soll, dann fragen sich hier viele in etwa, wie kann das, was mir am Herzen liegt, auch anderen ans Herz wachsen? Nämlich der Glaube an Christus, den man in der Gemeinde lebt, und manche fügen noch hinzu, der Glaube, den man in der Gemeinde lebt und den man nach außen trägt. Und das ist eine gute Frage, und ich werde einen großen Teil meiner Arbeitskraft, meiner Gespräche, Überlegungen und meiner Gebete auf diese Frage verwenden. Aber heute möchte ich dir eine andere Frage stellen, die mich schon immer mehr und mehr jetzt beschäftigt hat. Denn wenn wir überlegen, was zu tun ist, dann müssen wir uns die Frage stellen, was tut eigentlich Gott? Was tut eigentlich Gott? Ich lese aus 2. Könige 6. Und kurz davor eine Erklärung zum Kontext. Der König von Aram führt Krieg gegen Israel. Und am liebsten würde der König von Aram den König von Israel hier oder da fangen oder töten. Aber der Prophet Elisa hat prophetisches Wissen und gibt jedes Mal im entscheidenden Moment seinem König den Tipp, sich nicht hier oder da aufzuhalten, bis der König von Aram Wind davon bekommt, in welcher Stadt sich Elisa aufhält. Elisa reiste damals immer mit einem Diener. Ich lese die Verse 14 bis 17. Da sandte der König von Aram hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Elisa und sein Diener samt der Stadt, in der sie sind, sind umzingelt von Feinden und deren fürchterlichen Streitwägen und Rossen. Und der Diener Elisas bekommt natürlich Angst. Was tut Gott eigentlich? Gott hat schon was getan. Da stehen nämlich schon wesentlich mehr und wesentlich furchterregendere Streitwägen und Rossen kampfbereit auf dem Berg. Der Diener Elisas, er trägt auch sonst den Namen Gehasi, hat sie aber nicht sehen können. Hier in der Geschichte wartet Gott nicht damit zu helfen, bis endlich jemand auf den Gedanken kommt, ihn zu fragen und zu bitten. Gott weiß, was Elisa braucht, und er hat alles bereitgestellt, bevor der Prophet hätte fragen können. Und was meinst du, wie die Geschichte weitergeht? Ziehen die Aramäer einfach ab? Laufen vor der größeren Streitmacht davon? Oder rollen die feurigen Streitwägen und Rosser nun den Berg herab, beginnen eine Schlacht und vernichten die Aramäer ein für allemal? Es passiert kein Abzug der Feinde, keine Schlacht, und das feindliche Heer steht weiterhin vor den Toren. Bis Elisa Gott etwas bittet zu tun, denn Gott erhört Gebete. Zuerst das Gebet, dass Gehasi die Augen aufgetan werden, und dann ein weiteres Gebet, nämlich, dass die Feinde mit Blindheit geschlagen werden, und das heißt eben auch mit Dummheit. Elisas zweites Gebet, ich lese die nächsten Verse. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Das ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach, ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Vermutlich hat George Lucas in 2. Könige 6 etwas abgekupfert. Vielleicht erinnert ihr euch an die Szene: Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Ursprünglich war es: Ich bin nicht der Prophet, den ihr sucht. Und die Aramäer lassen sich an der Nasenspitze herumführen und wegführen nach Samaria. Und dort könnte man sie in den Hinterhalt locken und alle vernichten. Aber das tut man auf den Befehl des Propheten Elisas nicht, sondern man behandelt die Feinde wie Kriegsgefangene zu Kriegsende, so wie man sie da behandeln sollte. Man gibt ihnen eine Mahlzeit und schickt sie wieder nach Hause. Und die Kämpfe mit Aram haben in dieser Geschichte erstmal ein Ende. In der Geschichte wird sehr schön mit dem Sehen und Verstehen gespielt. Und nicht sehen können und nicht verstehen können. Gehasi sieht zuerst die himmlischen Heere nicht und schätzt die Lage falsch ein. Und die Aramäer werden mit Blindheit geschlagen, also mit Unkenntnis, wer Elisa ist, und können dann weggeführt werden. Die feurige Streitmacht kommt nicht zum Einsatz. Wozu hat Gott sie dann hingeschickt? Oder nicht hingeschickt, denn sie waren ja schon da. Also um genau zu sein, warum hat Gott dem Gehasi die Augen geöffnet und ihn sehen lassen, was Elisa schon verstanden hatte? Nun, zum einen, ein vor Angst schlotternder Gehasi hätte den Propheten verraten. Gehasi musste doch ruhig bleiben, sonst wären die Aramäer misstrauisch geworden und Gottes Plan wäre zunichte gewesen. Zum anderen zeigt hier Gott was über seine Gemeinde und über seine Kirche. Nun möchte ich zu dir und unserer Kirche kommen. Ist deine Frage die von Gehasi ein sorgen- und angstvolles oder ein hektisches: O weh, was sollen wir tun? Damit wir das, was dir am Herzen liegt, auch anderen ans Herz wachsen lassen. Dann ist es Zeit, dass du von Elisa lernst, denn er weiß, dass seine Kirche kein angsterfüllter Raum ist. Wir sind seine Zeugen und wir schauen darauf, was er tut, wie er Gebete erhört, Herzen bewegt und welche Wunder er tut. Heute sind viele Theologen da, Menschen, die Predigten halten, Inputs und Impulse geben, Andachten halten. Und wenn du einer von denen bist, dann sprich doch mal wieder darüber, über Gebete, die erhört wurden. Die nicht erhört wurden, diese Predigten gibt es doch schon so viele. Ich weiß, dass wir in der Passionszeit sind und ich weiß, dass bald auch wieder die Szene von Gethsemane dran ist. Aber vielleicht danach hast du wieder Zeit, über erhörte Gebete zu predigen. Sprich über den lebendigen Gott, das, was er tut, und nicht das, was er nicht tut. Und auch die, die nicht predigen und keine Inputs geben, denke mehr darüber nach, bete mehr darüber, was Gott tut, in deinem Leben, in deiner Familie in deiner Kirche? Denn worum bemühst du dich hier in deiner Kirche? Was willst du denn hier feiern? Gute Musik? Schön geschriebene Texte? Gut vorgetragene Reden? Was willst du denn den Leuten zeigen, die von draußen reinkommen, dass er in einer Gruppe von 100 oder 150 oder 200 Leuten sitzt? Oder den neuen Pfarrer? Gott hat hier sein Haus und seine himmlischen Heere hingestellt und er öffnet Augen und Herzen, denn Gott ist es, der aus einem Text ein Gebet macht, nicht du. Er ist es, der aus Musik und Gesang Lobpreis macht, nicht die Musiker und Sänger. Und er ist es, der aus einer Rede sein Wort macht, nicht der Prediger. Wenn du hier irgendjemanden irgendetwas zeigen willst, dann, dass Gott hier wirkt, dass er seine Zeit hier mit dir verbringt und mit deinem Sitznachbarn. Also nimm doch mal ernst, dass das hier Gottes Haus ist. Gott ist da im Abendmahl, im Lobpreis, in den Predigten, in den Gebeten und rühme dich deines Gottes, dass er da ist, wenn du ihn anrufst. Gerade dann, wenn du mit anderen zusammen bist und ihn in seinem Haus mit anderen zusammen anrufst. Aber ist Gott denn nicht überall? Nun, der Unterschied zwischen dem Haus Gottes, und dabei kommt es mir nicht daran an, ob das Haus einen Kirchturm hat, der Unterschied zwischen dem Haus Gottes und zwischen überall ist, dass Gott sich diesen Ort ausgesucht hat, damit er sich hier finden lässt. Denn wenn überall nicht konkret wird, wenn es keine Adresse bekommt, dann wird überall nirgends. Wenn immer nicht konkret wird, wird aus immer niemals. Aber Gott ist konkret und er lässt sich in seinem Haus finden. Gehasis Frage, oh, was sollen wir tun? Wurde schon von vielen Menschen über viele Jahrhunderte gestellt, über viele Jahrtausende. Und neben den Worten Elisas, der hier wie ein Engel spricht, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind, ist wohl Psalm 127, der eine Antwort gibt. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Gott ist mit dir. Du bist seine Freundin und sein Freund. Gott ist in seinem Haus. Er baut daran, auch während du hier arbeitest. Um ihn geht es, ihn feiern wir, denn er erhört Gebete, tut Wunder, bewegt Herzen und weckt Vertrauen zu ihm. Er heilt Seelen und Körper und seine Kraft ist in dir mächtig, wenn du schwach bist. Lieber Bruder, liebe Schwester im Glauben, nehmt ernst, dass die Kirche Gottes Haus ist. Damit man hier Freude an Gott hat und lacht und sich weiter Kinder hier reintrauen können, denn es geht nicht um einen perfekten, störungsfreien Gottesdienstablauf, sondern darum, was Gott tut, dass er Gebete erhört, Augen öffnet, Herzen bewegt und Wunder tut. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.